Hier ist CB-Funk, der Computerbase Podcast. Herzlich willkommen zur 175. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Ja, und wir reden natürlich heute nochmal über die Steam Machine, die, wie Spatzen pfiffen, ist letzte Woche von den Dächern erschienen ist mittlerweile. Aber irgendwie auch ein bisschen anders, als wir uns das vorgestellt haben. Und damit es ein bisschen spannend bleibt, reden wir an erster Stelle diese Woche über etwas, was wir noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Aber wir hatten ja AMD letzte Woche darum gebeten, dass sie hinne machen, damit Wolfgang nicht Ende Juli im Urlaub ist. Und anscheinend hat AMD da was falsch verstanden. Jetzt haben sie nämlich FSF 4.1 für RDNA 3 schon am vergangenen Montag, nämlich Ende Juni, veröffentlicht. Und nun war Wolfgang ja leider noch nicht im Urlaub. Er hat sich das Ganze schon angesehen. Und je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist der Artikel schon online. Oder ihr hört hier was Exklusives, was ihr noch nicht online sehen könnt. Wir haben auf jeden Fall schon Zugriff auf die Ergebnisse, Fabian. Und die sehen doch ganz vielversprechend aus. Und ich berichte euch noch ein bisschen von den Leiden eines Gaming-Handheld-Testers, in dem Fall ganz konkret am Beispiel des Intel-Einstiegs in den, so ein Quatsch. Sollen wir nochmal neu anfangen? Nein, wir fangen natürlich nicht nochmal neu an. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir den Intel Arc G3 Extreme angeguckt, den explizit für Gaming-Handhelds ausgelegten Panther Lake-Chip. Und das war irgendwie spannend, auch. Es ist unglaublich, oder? Also, Fabian, auf geht's. Vielleicht sammle ich mich im Intro. Lass uns anfangen. Ja, du hast immer noch gedacht, ich sage, komm, wir fangen nochmal von vorne an. Aber
ich
eine Minute schon 30
im Podcast. Es ist ja auch wirklich Tradition bei uns hier in diesem Podcast, dass du die erste Einleitung meistens versemmelst.
Ja, aber nur die ersten 5 Worte.
Erstmal der Jan muss erstmal warm laufen im Podcast.
Ja, weil ich bin ja wieder im Homeoffice und sitze hier bei 19,6 Grad Celsius im Keller. Und das wird wahrscheinlich die kommenden Tage auch so bleiben, aber ich werde nicht im Keller leben, weil hier ist ein bisschen dunkel. Insofern werde ich dann auch mit vielen weiteren mitfühlen, die jetzt hinten raus diesen Hitzerekord in Deutschland mit durchstehen müssen. Und mit dir habe ich ja gerade schon mitgelitten, Fabian, du sitzt ja nicht in Berlin, sondern im Südwesten. Und da ist ja immer am allerschlimmsten.
Ja. Generell immer, egal was immer. Das Thema angeht.
Ja.
Ne?
Ja, aber
gerade im Vergleich mit Berlin.
Ja, auch bei Hitze. Gut, lass uns anfangen. Erstes Thema, FSR 4.1 für RDNA, für RX 7000 mit RDNA 3. Ja, das muss man ja eigentlich auch schon wieder direkt so besprechen. Sollte kommen im Juli und ist jetzt seit Montag verfügbar. Das ist doch toll.
Prinzipiell, ja. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr auf die komplette Geschichte dahinter eingehen. Das haben wir die letzten Wochen zu Genüge getan. Aber du hast es schon gesagt, angekündigt zuletzt für Mitte Juli. Und sie hatten dann ja sogar noch nach der Computex nochmal betont, wenn es soweit ist, also bevor es soweit ist, kommen wir nochmal mit Details und werden noch mehr darüber sprechen. Mhm. Aber Pustekuchen, sie haben es
wir nehmen auf Mittwoch um 11.30 Uhr und das war Montag, die Veröffentlichung.
Genau. Sie haben es auf vorgestern einfach online gestellt.
War also per Jack X Tweet.
Der scheint ja inzwischen sogar Leonsfigur der ganzen Radiosparte zu werden. Der hat das auf X rausgehauen, genau, oder Twitter oder whatever.
X, ja. Ja, und auch wir hatten wieder keine Ahnung vorab. Nun haben wir kein Anrecht darauf, im Vorfeld informiert zu werden. Aber es war halt wieder so ein Thema, wo wir nichts davon wussten und wo wir auch im Nachgang, in Person wir, das königliche Wir, Wolfgang, hat jetzt bei AMD nach weiteren Details, weiß der Geier was und so weiter. Es gibt einfach nichts. Aber es ist jetzt da und man kann es nutzen, wenn man eine zum Beispiel 7900 XTX hat oder eine 7800.
Genau, also man kann die Modelle, die das jetzt wirklich unterstützen, wirklich auch alle beim Namen nennen. So viele sind es nicht. Es sind halt wirklich alle Grafikkarten, alle Desktop-Grafikkarten der Generation Radeon RX 7000. Hm. Beziehungsweise, Moment, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Sind die Notebook-Desktop-Grafikkarten dabei? Die müssen dabei sein.
Da gab es da so ein paar 7.6er und 7.7er und mit S und mit M und so weiter und so fort. Die müssten auch darunter sein.
Also alle drei Nutzer einer mobilen Radeon RX 7000 können sich mitfreuen.
Ja. Im Community-Benchmark ist wirklich neulich ein Leser da weite Wege gegangen. Ich glaube, der hat gleich zwei dieser Grafikkarten irgendwo ausfindig gemacht und da gebencht. Also es gibt sie im weiten Feld da draußen. Ja, und die können das nutzen, indem sie den neuen Adrenalin-Treiber runterladen. Und das war es, richtig?
Genau, man muss dazu sagen, dieser neue Adrenalin-Treiber, der ist auf den meisten Windows 10-Systemen funktioniert der nicht, weil er irgendeinen Fehler hat.
Was haben die ist inzwischen auch bestätigt.
Ja, das sind inzwischen auch bestätigt hat. Da sagen sie halt, ja, nutzt einfach den alten Treiber, was natürlich für die Betroffenen blöd ist, weil sie mit dem nicht FSR4 nutzen können.
Ja, gut, aber die 2-3 Wochen kann man jetzt auch noch warten.
Ja, nach 1,5 Jahren machen sie den. Ja. Genau, aber wenn man, warum auch immer, keine Windows 10 Probleme hat oder wenn man unter Windows 11 unterwegs ist, dann kann man jetzt mit seiner Radeon RX 7000 ganz offiziell, ganz normal, ohne irgendwelche Hacks FSR 4 nutzen. Und das ist ziemlich geil, wie wir exklusiv berichten können auf Basis dessen, was Wolfgang seit gestern Morgen schon auf die Beine gestellt hat. Es ist noch kein Artikel online gegangen. Wolfgang arbeitet noch dran, aber wir können ja schon mal reinschauen.
Genau, angesehen hat, oder vielleicht auch nochmal zu dieses Nutzen, das funktioniert, wenn in Spielen FSR 4 integriert ist oder halt, wie man es aktuell von RX 9000 kennt, wenn in Spielen mindestens FSR 3.1.5 ist und die Adrenalin oder die Adrenalin-Software das erkennt und dann diesen Override möglich macht, dann funktioniert das. Und Wolfgang hat sich das angesehen auf drei uralten Grafikkarten, nämlich der RX 7900 XTX, der RX 7800 XT und der RX 7600, also quasi so ein bisschen das, was in der Steam Machine drin ist, da am unteren Ende, in 5 Spielen. Und das waren Assassin's Creed Shadows, Anno 117, Death Stranding 2 und Moment,
das waren ich weiß gar nicht, Spiele. Wie du jetzt auf 5 kommst. Das waren, also bezogen auf die Bildqualität, ich habe noch abgewartet, vielleicht kommt noch was ich selbst noch nicht weiß. Ne? Aber soweit ich es überblickt habe, hat er sich die Bildqualität in den 3 Spielen erstmal angeschaut, ist dann zum Ergebnis gekommen, dass ich jetzt einfach mal vorwegnehme, ja, passt. Ne? Ja. Und er hat sich dann noch die Leistung in 9 Spielen angeschaut.
Ja, das ist so ein 5 durch 3 mal 7. Okay. Also, kommen wir mal zur Bildqualität. Da gibt es ja wieder wunderschöne iCAD-Videos, die in dem Fall ja immer nur den Vergleich zeigen aus FSR 4.1 versus auf RDNA 3 versus RDNA 4. Weil wir müssen uns jetzt ja nicht um den Vergleich kümmern, FSR 4.1 versus FSR 3, auch wenn das jetzt ein anderes 4.1 ist, weil wir wissen, der Sprung ist groß, sondern die Frage war jetzt ja einzig und allein, inwiefern unterscheidet sich die Bildqualität der auf Int 8 portierten FSR 4 Version gegenüber der bisher bekannten FP 8 Variante auf RDNA 4. So, und deswegen hat man auch immer nur 2 Side-by-Side-Videos,
genau,
Dass das ein bisschen einfacher macht.
Um auf der einen Seite vielleicht noch mal ganz kurz einzufangen, was du gerade angesprochen hast, wir wissen aus den Dutzenden, wahrscheinlich vielen Dutzenden iCAD-Vergleichen, die Wolfgang im Laufe dieses Jahres bereits produziert hat, wie FSR 3 oder FSR 3.1 sich gegenüber FSR 4 bzw. FSR 4.1 verhält. Und da bleibt es nach wie vor dabei, dass zumindest in UHD FSR 4.1 Performance in der Regel besser aussieht als FSR 3.1 Native. Also der Sprung ist so unfassbar gigantisch groß. Wir wissen es inzwischen seit 1,5 Jahren, aber wer jetzt vielleicht hier zum ersten Mal zuhört, weil er eine RX 7000 hat und sich bisher nie für FSR 4 interessiert hat, freut euch. Es ist wirklich eine Offenbarung. Der Herr ist gekommen. Es ist fantastisch.
Ach Gott. Ja, ich wollte schon sagen, oh Gott, Wolfgang, weil das sage ich so häufig. Aber in dem Fall ist es ja, oh Gott, Fabian. Fangen wir an. Assassin's Creed Shadows. Sieht gut aus.
Ja.
Oder?
Ja. Also ich fand's auch interessant, sorry, AMD, als sie das vorgestellt haben am Montag, haben sie ja tatsächlich in ihrem YouTube-Video, also zuerst in dem X-Video, was nur in Full HD vorlag, haben sie da angefangen, Bewegtbilder im Vergleich von FSR 4 gegen FSR, ja, ich glaube, das war auch 3 unter anderem, aber auch gegenüber der Community-Mod von FSR 4 tatsächlich zu zeigen.
Ja, das war interessant, das stimmt.
Wo ich mir dachte, was zur Hölle? Also, was soll ich jetzt hier in einem Full-HD-Video mit YouTube-Komprimierung? Also, nichts erkennt man da. Und dann haben sie das Video auf YouTube irgendwann später gehabt und da lag es dann in UHD vor. Ja, ist schön. Aber auch da, die Bewegtbilder, sobald es bewegt ist, die Komprimierung, die da stattfindet bei dem YouTube-Video, auch in UHD, die ist so stark, dass, ja, die Aussagekraft doch sehr eingeschränkt ist. Und es ist dagegen eine Freude, diese iCAD-Videos zu sehen, wo man beinahe unkomprimiert jeden einzelnen Frame miteinander vergleichen kann. That's the way. Und wenn wir das jetzt hier machen, stellen wir fest, dass wir eigentlich nicht wirklich einen Unterschied sehen. Also zumindest keinen qualitativen Unterschied hier bezogen auf Alienware 3 versus Alienware 4 in Assassin's Creed Shadows. Die nutzen jetzt hier beide FSR 4.1.1. Ja, kommen wir gleich noch zu. Also tatsächlich nochmal ein bisschen, was hat sich getan bei FSR 4. Und ja, hier sieht dann ein Pixel vielleicht mal ein bisschen anders aus, ne? Der Grashalm ist ein bisschen anders gebogen, was auch immer, aber es sind alles nur Unterschiede im Sinne von, ja, es sind halt keine exakt gleich arbeitenden Modelle, die zum exakt gleichen Bild führen, die sind aber beide gleich gut.
Ja. Ja, und das Gleiche gilt auch in Anno 117, wenn man mit dem aktuellen Treiber FSR 4.1 auf der RDNA 4 Grafikkarte und der RDNA 3 Grafikkarte vergleicht. Dabei ist aber, du hast es gerade schon durchblicken lassen, Wolfgang, aufgefallen, dass hinter FSR 4.1 im neuen Adrenaline Treiber, der es dann auch auf RDNA 3 funktioniert, aber auch parallel weiterhin auf RDNA 4, also nur dann halt mit dem anderen Renderpfad quasi oder Datenformat, eigentlich FSR 4.1.1 steckt. Und da hat sich in Anno noch mal eine ganze Menge getan. Mhm. Aber wenn man wieder wirklich dann mit dem gleichen Treiber das gleiche FSR 4.1.1 auf beiden Grafikkarten vergleicht, dann ist sein Urteil, sämtliche Stärken und Schwächen sind bei der FP8 und der INT8-Variante gleich. Ja. Also es freut euch. Ja? Also keine Abstriche. Und dann hat er mir wirklich noch geschrieben, er meinte so, ja, ich habe was gefunden, in Death Stranding 2, da hat die INT8-Version, die man dann eben auf RDNA 3 nutzen kann, mehr Probleme mit Ghosting. Aber er sagt auch, zu 99% in dem, was ich so gesehen habe, ist das auch wieder nicht voneinander zu unterscheiden. Aber ja, er hat dann auch einen Screenshot, sogar auf einem Screenshot ließ sich dieses Ghosting dann eben fest. Also warum sollte es sich da nicht festhalten? Aber er hat einen Screenshot-Vergleich auch noch angefügt, wo man sieht, meine Güte, was habe ich hier für Ghosting hinten an diesem Busch vor dem Fels? Ja, so. Also lange Rede, kurzer Sinn, bildqualitätstechnisch ein Riesensprung. Und man verpasst da wenig. Nun sind es erst 3 Spiele, aber wenn wir jetzt das mal extrapolieren auf eine größere Anzahl und davon ausgehen, dass er hier nicht durch Zufall die absoluten Best Cases gezogen hat und wir hatten ja keine Informationen von AMD und es gab keinen Reviewers Guide, der uns gesagt hat, guckt euch unbedingt diese 3 Spiele an. Das wäre schon ein großer Zufall, wenn er hier genau die besten Spiele überhaupt herausgegriffen hat und 10. Das ist gut, sehr gut, richtig?
Ja, also auch das, ich meine, das hatte AMD ja dann zur Ankündigung am Montag, aber auch vorher schon in Aussicht gestellt, dass sie versuchen, zumindest auf den R3, auf RX 7000 bei der Bildqualität gleichzuziehen. Wir hatten ja auch im Podcast schon drüber gesprochen, dass das rein technisch machbar sein sollte mit dem Modell, was sie da auffahren. Und das ist ihnen augenscheinlich gelungen. Wir hatten dann ja aber im gleichen Maße gesagt, dann wird es wahrscheinlich, wenn sie bei der Bildqualität gleichziehen, dann wird es wahrscheinlich bei der Performance einen Unterschied geben zu RDNA 4. Und das hat sich Wolfgang jetzt auch angeschaut, auf, wie eben schon angesprochen, 9 Spielen, die da sind, unter anderem Ark Raiders, Anno 117, Shadows wieder, Cyberpunk, Death Stranding, Gothic 1 Remake, Kingdom Come Deliverance 2, Resident Evil Requiem und The Last of Us Part 2. Er hat sich erst einmal im ersten Schritt eine 9070 XT geschnappt, also das RDNA 4 Flaggschiff, und dann die RX 7900 XTX, das RDNA 3 Flaggschiff. Und dann hat er diese Grafikkarten erstmal beide nativ, in Anführungszeichen, also UHD, TAA, durch diese neuen Spiele gejagt.
Und man kann es kaum glauben, oder? Was dabei rausgekommen ist.
Ich habe gestern mit Wolfgang über die Ergebnisse gesprochen. Er hat mir dann das Diagramm geschickt und ich meinte, ja, das ist doch ein Fehler. Hier ist ein Fehler passiert. Du hast jetzt einmal den gleichen Wert eingetragen. Beide Grafikkarten, 9070 XT und 7900 XTX, haben in diesem kleinen Parcours, den er hier aufgesetzt hat, exakt gleich viele FPS, 37,6 FPS.
Was ist natürlich ein wunderschöner Ausgangspunkt für das, was er dann gemacht hat. Ja.
Dann hat er auf beiden Grafikkarten FSR 4.1, beziehungsweise dann ja eventuell auch .1, aber sei es drum, eingeschaltet. Erstmal im Quality-Modus. Und bei der 9070 XT, also der Adena 4 Grafikkarte, hat das zu exakt 50% mehr FPS geführt. Wir sind also von knapp 38 auf knapp 57 FPS gegangen.
Ja, 60 verfehlt, sitzen 6.
Darum geht es ja nicht, ne? Aber,
ja, ich weiß.
So. Und bei der Adena 3 Grafikkarte, der 7900 XTX, haben wir 40% mehr FPS. Das heißt, wir kriegen immerhin 4/5 des Performance-Boosts, den wir auf der Adena 4 Grafikkarte haben, jetzt hier auch auf der XTX. Wir gehen von knapp 38 FPS auf knapp 53. Und das sind das beides noch keine FPS-Raten, die spielbar sind, aber wir sind ja hier mit FSR 4 unterwegs und in UHD. Das heißt, es ist überhaupt kein Problem, auf FSR 4.1 Performance umzuschalten. Das hat er dann auch gemacht. Wenn wir uns Performance anschauen, wieder jetzt hier verglichen auf der 9070 XT nativ zur Performance, kriegen wir 91% mehr FPS.
Ja.
Sind dann bei 72 FPS. Und bei der XTX kriegen wir 73% mehr FPS, sind also bei 65 FPS.
Ja. Also, ja, wie erwartet, die RDNA 3 Grafikkarte stemmt FSR 4.1 nicht so leicht wie die RDNA 4 Grafikkarte. Was ist deine spontane, also findest du den Abstrich von 4/5 oder 1/5 beim Performance Boost, findest du das jetzt viel oder wenig?
Ich würde fast sagen, es läuft performanter, als ich es erwartet hätte. Also gut, wir reden jetzt hier über die XTX, wir schauen uns gleich, das kann man nicht direkt auch noch, haben wir gar nicht erwähnt, glaube ich, aber wir schauen uns auch noch die 7800 XT.
Ach so. Und ja, ja, bevor ich dich dann völlig aus dem Konzept gebracht habe, weil Wolfgang sich ja 5 Spiele bildqualitätstechnisch angeguckt hat.
Und die 7600, die ja quasi in der Steam Machine steckt, die schauen wir uns gleich auch noch an. Also um mal einen Stichpunkt, ne, von ganz oben, einen aus der Mitte und einen von ganz unten zu haben, wenn man auf das Desktop RX 7000 Portfolio schaut.
Was er auch noch gemacht hat, ist, sich auf der 7900 XTX FSR 3.1 Quality und FSR 3.1 Performance anzugucken, und da, ja, sieht man halt dann das, was eigentlich so auf der Hand lag. Wir wussten ja schon, FSR 3.1 kostet weniger Leistung als FSR 4, auch auf einer RDNA 4 Grafikkarte, und da hatte er dann von nativ auf FSR 3.1 Quality 57% versus 40% Zuwachs. Damit ist das, was wir zuletzt auch gesehen haben, wenn man RDNA 3 mit FSR 3 gegen RDNA 4 mit FSR 4 vergleicht, dann hat die RDNA 3 Grafikkarte zwar einen krassen Qualitätsnachteil, aber einen Performance-Vorteil. Ja, also er kommt dann halt ein bisschen schneller bei raus mit FSR 3.1 Quality als mit FSR 4.1 Quality auf RDNA 4.
Was sich aber bei weitem nicht aufhebt. Also es ist nicht so, dass man einen Trade-off hat von wegen, ja, Qualität ist hier besser, dafür ist Leistung da besser. Nein, die Qualität ist um Welten besser, die Leistung ist nur ein bisschen besser.
Ja, also genau, mit FSR 3.1 Quality ist die 7900 XTX 12% schneller als mit FSR 4.1 Quality, und bei Performance ist das Verhältnis oder ist der Aufschlag 17%. Also da, es ist halt analog der Sprünge, die FSR 3.1 kostet halt auf Quality, auf Performance jeweils weniger Leistung als FSR 4.1. Und okay. Aber das ist letztlich nicht das, was man vorher schon wusste. Mit FSR 3.1 ist die alte Radeon überlegen bei der Performance, aber unterlegen bei der Bildqualität. Und mit FSR 4 ist sie gleich gut bei der Bildqualität und leicht unterlegen, 10% unterlegen bei der Performance.
Jetzt trotzdem nochmal das ganz konkret zu sagen, wenn ihr eine RX 7000 habt, zum Beispiel die XTX, aber auch eine der anderen Grafikkarten, macht euch da um die Performance keine Gedanken. Weder im Vergleich zu Adena 4 könnt ihr nicht beeinflussen, aber insbesondere auch nicht im Vergleich zu FSR 3.1. Wählt immer FSR 4. Immer.
Ja, und im Zweifel ignoriert geht eine Stufe 3.1. höher. Da habt ihr sowieso viel mehr FPS.
Oder zwei direkt. Also es ist wirklich, ich meine, ihr werdet euch ja bisher zwangsläufig mit FSR 3.1 native zufrieden gegeben haben müssen.
Wollen müssen, ja.
Ihr könnt bei FSR 4, also ihr könnt das gar nicht so konfigurieren, dass es schlechter aussieht, also es sieht immer besser aus als FSR 3.1.
Genau, weil jetzt nochmal konkret, an einem Performance-Rating, wenn ihr bisher eine RX 7900 XTX mit FSR 3.1 Quality betrieben habt, weil ihr nicht höher gehen wolltet, dann hattet ihr 59 FPS im Durchschnitt in dem Parcours, den Wolfgang hier gewählt habt. Und jetzt habt ihr mit FSR 4.1 Performance, was besser aussieht, deutlich besser, habt ihr 65 FPS. Ja, also im Endeffekt, du hast recht, ob das jetzt 10% langsamer, 15% langsamer ist als auf RDNA 4. Ihr habt ja sowieso keine RDNA 4 Grafikkarte. Also gegenüber dem Status Quo seid ihr bildqualitäts- und performancemäßig seit Montag besser gestellt.
Genau, also es gab für diese, ja doch, die wird ja jetzt 4 Jahre alt dieses Jahr, ne? Im Herbst wird sie 4.
Ja.
Es gibt für diese 3,5, bald 4 Jahre alte Grafikkarte jetzt dann nach all dieser Zeit plötzlich ein besseres Bild und mehr Leistung, frei Haus.
Ja. So, aber kann man das denn auch für die kleineren Grafikkarten sagen, Fabian? Wie sieht es denn aus mit der RX 7800 XT?
Also das Interessante ist, wenn wir hier jetzt von der nativen Leistung schauen, wo wir bei 41, warum liegt denn die, hat er da andere Sachen? Ah, nee, es ist WQAD. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum haben wir hier mehr FPS? Nee, das hat er an WQAD getestet.
Hat er sich doch alles ausgedacht.
Fantastisch. So, also wir haben 42 FPS in WQAD, nativ in Anführungszeichen, also mit der jetzt macht er, der Wolfgang, FSR 4.1 Quality an, dann landen wir bei 31% FPS mehr, der Boost ist ein bisschen kleiner. Wir sind in der, genau, wir sind in der kleineren Auflösung. Wir kommen also auf 55 FPS, wohingegen wir mit FSR 3.1 Quality 59 hätten, genau, also du hast es schon gesagt, wir haben 30% mehr FPS statt 40% mehr FPS.
Genau, haben aber auch bei FSR 3.1 Quality haben wir auch nur 40 statt 50, ne, weil wir halt in einer geringeren Auflösung, also letztendlich der Performance Impact ist, ja, ist ein bisschen größer, ne, er ist jetzt 1/4 statt 1/5, aber ja, meine Güte, ne, das ist jetzt nicht davon zu reden, dass die RX 7800 XT jetzt plötzlich FSR 4.1 nicht mehr gewuppt bekommt.
Nee. Und es ist auch hier wieder interessant, es zieht sich durch, wenn man 3.1 Quality vergleicht auf dieser RX 7800 XT gegenüber FSR 4.1 Performance, dann haben wir wieder ungefähr 10% mehr FPS mit 4.1 Performance.
Ja, und das ist analog der anderen Karte.
Genau, und das sehen wir jetzt auch noch ein drittes Mal, wenn wir auf die RX 7600 schauen. Nicht die XT, wirklich die RX 7600.
Mit die hat einen 8 GB VRAM.
Ja, die hat Wolfgang sich in Full HD angeschaut. Und auch
also Ausgabeauflösung. Und auch nativ natürlich, ja.
Ja, genau. Und kam da auf 31 FPS. So, dann machen wir FSR 4.1 Quality rein. Wir kriegen 33% mehr FPS. Bei 3.1 Quality wären es 43% mehr FPS. Wir sehen schon, das ist sehr ähnlich gegenüber der 7800 XT in WQAD. Und auch hier, wenn wir von FSR 3.1 Quality auf FSR 4.1 Performance gehen, 11% mehr FPS.
Ja. Ja, und jetzt reden wir über Zielausgabeauflösung Full HD, das heißt intern gerendert, je nach Qualitätsstufe halt deutlich darunter. Und das ist etwas, was auch mit FSR 3.1 wirklich auch schon bei Quality kein Vergnügen gewesen ist. Und das ist halt ein Riesensprung. Ja, und auch da Performance, FSR 4.1 Performance sieht besser aus als 3.1 Quality. Ja,
hat also deutlich besseres Bild. Und man könnte in der Auflösung kommen von FSR 3.1 tatsächlich native mit FSR 4.1 Performance vergleichen. Ne? Also wer da mit FSR 3.1 Quality gespielt hat, der hat eine Grafikqualität, eine Bildqualität in Kauf genommen. Da liegt
immer FSR 4.1
ja,
ne?
Meilenweit drüber.
Ja, es gibt immer wieder Spiele, die sehen dann irgendwie noch eine Ecke besser aus, aber es gibt auch immer noch genug Spiele, wo es halt dann, also in Full HD wirklich letztendlich absolut abfällt und keinen Spaß mehr macht. Ja, Fabian, du hast ja seit RDNA 4 Release vor 1,5 Jahren, da war die Upscaling, war noch andere Upscaling-Zeiten, oder? Das hat sich ja wirklich Anfang dieses Jahres auch mit DLSS 4 nochmal gedreht, hatte ich ein bisschen das Gefühl.
Meinst du in der öffentlichen Wahrnehmung?
Ja, DLSS 4.5 natürlich. Weil da hatten wir ja immer noch die Diskussion, naja, aber eine 7900 XTX, die ist doch genauso schnell. Und dann hast du immer gesagt, ja, aber nee, also quasi bildqualitätsnormiert ist die ja viel schneller, die 9070 XT, ja, weil ich eben FSR 4 habe. Und jetzt haben diejenigen, die ausgeharrt haben, die haben es dann, haben die dann alles richtig gemacht, dann sich keine 9070 XT mit nur 16 GB Speicher zu kaufen, sondern auf der 7900 XTX sitzen geblieben zu sein, weil jetzt haben sie ja, ja, je nach Spiel, aber in dem Fall über den Durchschnitt über diese neun Spiele die gleiche Ausgangsleistung und erreichen dann bei gleicher Bildqualität, annähernd gleicher Bildqualität, fast die gleiche Leistung. Also das rechtfertigt doch kein Upgrade mehr.
Nee, also ich bin kein Freund von dieser Formulierung. Alles richtig gemacht. Ich tätsche mir jetzt selbst auf die eigene Schulter, denn im Endeffekt konnte das auch zum Marktstart der 9000er, auch nachdem AMD gesagt hat, ja, wir schauen wir mal, ob wir das portieren. Ja. Das konnte ja niemand wissen, ob es so kommt und wie es dann laufen wird. Ne? Also das war Glaskugel. Denn man kann sich jetzt einreden, dass man da bewusst gewartet hat und der klügste Radionutzer der Welt ist, aber man kann es auch sein lassen. Es ist im Endeffekt eine gute Nachricht. Ne? Das will ich nicht abschreiben. Und jetzt würde ich auch sagen, also gut, ich vermute, die meisten mit einer XTX haben sich bei diesem Wechsel sowieso schon schwer getan. Aber ich würde sagen, jetzt, wer eine Radeon RX 7900 XTX hat, der hat jetzt wirklich keinen Grund mehr für die 10% mehr FPS oder 20% mehr FPS, die er da je nach, also wenn überhaupt, also eher sind es ja echt 10, die er mit der 7900 XTX gegenüber der 9070 XT einbüßt, weil die 9070 XT FSR4 einfach besser beschleunigen kann. Das rechtfertigt kein Upgrade mehr. Also das sind halt wirklich 10%, so wie wenn man eine 5070 Ti gegenüber einer 4070 Ti Super sich anschaut, waren es da doch, ich glaube, da waren es 10 oder 12%, ne? Also das rechtfertigt kein Upgrade, sehe ich nicht.
Ja, und ich habe Wolfgang vorhin die Frage auch noch gestellt, also eher aus der Perspektive, muss man sich jetzt ärgern, wenn man eine 9070 XT gekauft
hat? Das würde ich aber auch nicht sagen, die verbraucht ja sehr viel weniger.
Ja, genau, und hat ja auch gesagt, naja, also sie ist viel effizienter, sie hat die viel moderneren Video-Engine-Features, sie hat Ray Regeneration, sie hat das bessere Frame-Generation. Sie hat viel besseres Raytracing, also da gerade in Raytracing-Titeln kann man ja schon nochmal einen größeren Sprung erfahren. Ich habe mir nochmal angeguckt, hier ist ja explizit, wobei hat er hier viele Raytracing-Titel drin. Muss man auch sagen, ne? Ich wollte gerade sagen, ich gucke mir nochmal, wie es in Raytracing-Titeln aussieht, aber er hat ja hier in den neuen Spielen sind ja 5, 6 Titel sind ja mit Raytracing.
Aber das gelaufen. Kann man sich ja mal gerade zusammenklicken bei unserem wunderschönen Benchmark-Diagramm hier. Die Möglichkeit haben wir ja. Und wenn wir uns wirklich nur auf die Spiele, auf die 5 Spiele beziehen, die mit aktivem Raytracing gebancht wurden, im Moment auf die 6 Spiele beziehen, es fallen ja nur 3 raus. So. Dann ganz stumpf formuliert, sind es immer noch
nur 12%.
Ja, genau, es sind trotzdem nur 10-12% Unterschied.
Ja. Jetzt den letzten Punkt hatte ich, glaube ich, gerade unterschlagen. Was hat der immer noch? Also ja, nein, natürlich muss man sich nicht ärgern, abgesehen davon, dass wer eine RX 9070 XT irgendwann vor 18 Monaten oder dazwischen gekauft hat, ja schon seit diesem Zeitpunkt an FSR 4 hat nutzen können. Und ja, rückwirkend ärgern bringt halt genauso wenig, wie sich rückwirkend dafür auf die Schulter zu klopfen, dass man durch nicht kaufen irgendwie alles richtig gemacht hat, obwohl man das eigentlich gar nicht so geplant gehabt hat.
Ja, jetzt kann man noch anführen natürlich, wenn man diesen Vergleich aufmachen will zwischen XTX und 9070 XT, die XTX hat natürlich ihre 24 GB VRAM. Ja. Habe ich gestern auch nochmal mit Wolfgang drüber gesprochen. So, ist jetzt plötzlich die XTX deswegen wieder die bessere Grafikkarte, nachdem sie zeitgemäß das Upsampling hat? Würde ich aber tatsächlich auch negieren, denn wenn wir uns diese 16 GB VRAM anschauen, wir kennen die ja von einigen Grafikkarten, insbesondere auch von den Nvidia-Grafikkarten.
Ja.
Wenn wir uns da die letzten Jahre angeschaut haben, mal anschauen, wo es denn zu Problemen kam mit 16 GB VRAM, dann war das eigentlich in 99% der Fälle die Kombination UHD Path Tracing Frame Generation. Und diese Kombination, die werden wir auf einer Radeon so nicht nachstellen, weil Path Tracing auf einer Radeon nach wie vor nicht sinnvoll machbar ist. Was ich jetzt gar nicht womit ich jetzt gar nicht sagen will, oh nein, die blöde Radeon, die kann das nicht, sondern es ist halt einfach kein realistisches Szenario. Also klar, eventuell würden diese 16 GB hier dann gegenüber den 24 GB der XTX Probleme kriegen, aber schon auf der 9070 XT läuft Path Tracing nicht vernünftig. Ob da jetzt AMD was für kann oder ob das einfach nur Nvidias Schuld ist, sei dahingestellt. Auf der XTX wird's noch schlechter als gar nicht gut laufen. Und abseits dieses einen Szenarios gibt es, glaube ich, aktuell kein PC-Spiel, in dem 16 GB VRAM ein Limit darstellen.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob sich das in den nächsten Jahren tatsächlich großartig ändern wird, wenn wir darauf schauen, was zu rechnen ist für neue Generationen Grafikkarten oder Konsolen im Hinblick auf die Speicherkrise.
Ja, unterm Strich, wer bei RX 7000 geblieben ist, darauf wechseln kann man ja. Ich gucke gerade nochmal parallel im Preisvergleich, deswegen wirkte ich gerade so desinteressiert an deinen Aussagen, Fabian, aber es stimmt überhaupt nicht. Die einzige, die man noch kaufen könnte, ist ja die 7600. Ja, wenn man möglichst günstig. Also ja, das wäre doch jetzt eigentlich die Karte, ja, wenn man günstig
was haben will. Wie teuer ist denn das Viech?
250 Euro geht's los für 8 GB.
Wo haben wir die 50 genau sitzen?
Momente mal. Ja, die 50-50. Ich habe gerade bei der 50-70 geguckt. War erschrocken.
Die ist so.
280. Ja, nee, 255. Ja, vergleichbar, ne? Also.
Die ist, glaube ich, ziemlich gleich schnell, nämlich wie die 7600, wenn man Raytracing ausblendet. Wenn man Raytracing nutzt, ist sie natürlich 20% schneller, aber ich glaube, Raster ist nämlich die 50-50 gleich schnell wie die 7600.
Und ja, da haben wir jetzt wieder die 2% in Führung.
Ja, aber
Raster und dann Raytracing dann 20.
Ja, die 2% geschenkt, aber da kann man jetzt dann eine wundervolle Debatte drauf machen, greifen, ob einem das Nvidia Feature Packet, ob einem das die 30 Euro wert ist oder nicht. Aber wo vorher eigentlich keine Debatte war, weil die Radeon komplett untergebuttert wurde, weil die GeForce effektiv sehr viel mehr Leistung hat über DLSS, wo man eigentlich sagen konnte, jeder, der da die Radeon kauft, der hat den Schuss nicht gehört, kann man jetzt wieder einen Wettbewerb aufmachen und kann man jetzt tatsächlich wieder für beide Seiten vernünftig argumentieren. Also diese Grafikkarte ist aus der kompletten Irrelevanz gehievt worden zu einer möglichen Budget-Option. Das ist...
Da kann man ja nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Valve, dass ihr euch bei der Steam Machine genau für quasi diese aber da kommen wir in einer Minute dazu. Ich wollte noch abschließend den Hinweis geben, wenn ihr euch dafür interessiert, das, was wir gerade gesagt haben, auch nochmal in den eigenen Augen nachvollziehen zu können, dann ist möglicherweise der Artikel zu FSR 4.1 auf RDNA 3 versus FSR 4.1 auf RDNA 4 inzwischen erschienen. Wolfgang hat sich da wirklich direkt reingekniet. Der hatte die Woche ganz andere Dinge vorzutun. Jetzt hat ihm AMD da wieder ein Ei ins Nest gelegt, aber es ist ja immerhin ein sehr interessantes und am Ende auch ein sehr positives Ei gewesen in diesem Fall. Und guckt gerne den Test rein, ihr habt die iCAD-Video-Vergleiche. Denkt immer dran, wenn ihr euch den einen angeguckt habt, dann macht am besten den Tab im Browser nochmal zu und dann ladet in einem neuen Tab das zweite Vergleichsvideo. Das ist wirklich ordentliche Last für euren Rechner, für den Browser, diese parallelen Videostreams, die da dekodiert werden müssen, wiederzugeben.
Sind ja nur dann zwei habt ihr pro einfach Vergleich
diesmal sind es nur zwei und nicht drei, das macht schon einen himmelweiten Unterschied. Und ihr habt dann einfach die Möglichkeit, fast unkomprimiert, oder fast, na, komprimiert ist es ja, aber fast verlustfrei komprimiert euch den Vergleich anzutun und nicht in irgendwelchen YouTube-Videos, wo es halt wirklich gleich aufgrund der YouTube-Kompression viel schwerer bis unmöglich ist, genau das zu sehen, was man auf dem eigenen Monitor im Spiel sehen würde. Kommen wir zu Steam Machine, Fabian, oder hast du noch ein letztes Plädoyer an AMD? Nee, also es war jetzt dieses Mal kein Advanced Marketing Desaster, ne? Ganz im Gegenteil, ist es nur, warum, also ja.
Also ich meine, man hätte dem ein bisschen mehr Vorlauf eventuell geben können und so, bla bla bla. Aber ich bin ja froh, dass sie es überhaupt in irgendeiner Art und Weise angekündigt haben auf X. Also so, dass nicht ich es mitbekomme, weil warum zur Hölle würde ich mich auf X drum treiben? Ich bin ja bescheuert, aber ich habe es dann über andere Redakteure mitbekommen, dass es auf X gepostet wurde. Es wäre ja durchaus nicht das erste Mal gewesen, wenn sie es gar nicht angekündigt hätten, sondern das einfach in irgendeiner Changenote ganz unten beim Treiber mit dabei gestanden hätte.
Ja. Oder sie es aus Versehen leaken. Das ist auch ein gutes Stichwort, denn was am Montag ja auch die Runde machte, war eine Proton-Version. Also das ist ja das, was Valve benutzt in Steam, um Windows-Spiele auf SteamOS unter Linux lauffähig zu machen. Da gab es ja auch schon eine Variante mit FSR 4 für RDNA 3 und RDNA 3.5, was jetzt aber ja Stand jetzt kann, du hast es vorhin erwähnt, kann das offizielle FSR 4.1 für RDNA3 ja wirklich nur die RX7000er Desktop- und Notebook-Version mit RDNA3 und nicht die APU-Varianten, die teilweise RDNA 3.5 nutzen, oder tun sie es alle, ne? Ich glaube. Und das sorgte ja schon so ein bisschen für Verwirrung dann wieder am Montag. Und dann erschien aber am Montagabend 19 Uhr, und wir hatten das letzte Woche ja quasi an die Wand gemalt, dass das wohl kurzfristig passieren wird, die Steam Machine. Und gleich mal direkt vorweg, damit wir da noch gleich drüber diskutieren können, ohne FSR 4. Obwohl da ja quasi eine 7600, eine leicht abgespeckte drinsteckt mit RDNA 3. Warst du jetzt Montagabend 19 Uhr am Ende überrascht, dass es dann wirklich so gekommen ist? Oder war es für dich halt, wie letzte Woche drüber gesprochen, klar? Und wie hast du den Launch erlebt, sag mal, Fabian?
Ich hatte ja mich im Vorfeld mit der FSR-Meldung, habe ich mir die Zeit um die Ohren geschlagen, bin dann irgendwann.
Also diesem Leak. Nee. Das war ja schon der Release dann.
Okay, genau, ja. Also bei uns war ja auch schon wieder die Meldung, die News-Meldung zu dem Leak war ja schon in Produktion, als AMD dann um die Ecke kam und meinte, hallo, hier, FSR 4, offiziell.
Wobei beides ja nichts miteinander zu tun hat, ne? Aber genau. Ja, okay, also da warst du beschäftigt und dann.
Ja, dann bin ich danach vom PC weggegangen, hab den auch prompt wieder ausgemacht, weil ich mir dachte, nee, bei dieser Hitze lasse ich meinen PC doch nicht an, können wir vielleicht. Und hab's dann später gesehen, huch, Steam Machine heute schon. Ich hatte damit gerechnet, dass es am Dienstag der Fall sein wird, so wie das ja meistens bei Neuveröffentlichungen eigentlich der Dienstag
ist. Ja, Montag ist selten.
Ja. Aber gut, dann war es halt der Montag. Ne? Und dann am Dienstag wiederum, du hast es ja gerade schon angesprochen, kam dann plötzlich, wir reden gleich noch über die Steam Machine, ich will das FSR-Thema einmal kurz abgehakt haben,
ja.
Kam dann plötzlich diese Debatte auf. Ja, Worf sagt, sie arbeiten mit AMD zusammen dran, dass FSR 4 auf dieser Steam-Maschine läuft. Und da dachte ich mir auch zuerst, Moment, was? Das ist doch Radeon, das ist doch RDNA 3, das ist doch eine RX7000, warum läuft denn da kein...
Es ist halt Linux, ne? Und es sind andere Treiber. Und Grüße an denjenigen, mit dem ich heute Morgen telefoniert habe, ein sehr netter Leser von uns, falls wir jetzt hier da Quark erzählen, aber... Ja, es ist halt eine andere Baustelle. Ich verstehe halt nicht, warum sie das nicht auch noch dann irgendwie hinbekommen haben. Und das ist für mich jetzt die Überleitung auch zu diesem Launch. Also die Welt war so gehypt um die Steam Machine. Klar, jetzt haben alle Angst davor gehabt, dass sie dann doch teurer wird als gehofft, als befürchtet. Aber ich fand den Marktstart oder den Launch jetzt mit dem Fall des Embargos am Montag halt auch wegen dieser FSR4-Sache dann noch seltsamer. Also warum veröffentlicht AMD FSR4, wie du schon sagst, für RDNA3, und das ist ja erstmal das, was auch in der Steam Machine ist, aber es ist natürlich eine ganz andere Betriebssystembasis, aber trotzdem. Warum veröffentlicht AMD Wochen, bevor man es eigentlich erwartet und bevor es angekündigt gewesen ist, am Tag, an dem das Embargo auf die Steam Machine fällt, FSR 4 für RDNA 3, und die Steam Machine hat es dann aber gar nicht. Also wäre jetzt nicht eigentlich der Grund gewesen, es für alle freizugeben, weil man es in der Steam Machine auf Linux noch umgesetzt hat?
So habe ich es auch gedacht, ja. Ich dachte auch, sie greifen dem vor, damit es quasi... Ich dachte, die Steam Machine würde es sicher haben und sie greifen jetzt ihrem eigens kommunizierten Juli-Datum vor, damit die PC-Spieler nicht später dran sind als die Steam Machine.
Ja.
Es ist aber auch... bisschen seltsam, weil diese ganzen Meldungen von wegen, ja, es wird irgendwann kommen auf der Steam Machine, also soon, ohne Datum, das waren alles noch NDA-Meldungen von Montag 19 Uhr, die also schon geschrieben wurden auf Informationsbasis von vor der überraschenden FSR-Ankündigung, und beispielsweise The Verge begründet das Fehlen der FSR 4 auf der Steam Machine damit, dass die ja eine APU habe, also eine iGPU, was aber ja nicht stimmt, denn die hat ja eine diskrete Grafikkarte, GPU, keine Grafikkarte, aber eine diskrete GPU, so wie das im Notebook auch der Fall. Also es ist ein bisschen undurchsichtig und seltsam. Wir haben Worf auch um Stellung gebeten dazu, also mal nachgefragt, wie sieht's aus, das ignorieren die bisher gekonnt.
Ja, also es ist seltsam. Es wird kommen. Ich glaube, ich habe auch irgendwo die Aussage gelesen, dass das ja dann demnächst die Tester auch schon ausprobieren können, was wiederum bedeutet, dass das verfügbar sein wird, bevor dann die Systeme ausgeliefert werden, die man ja noch bis 25. Juni, also bis morgen Abend 19 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit, vorbestellen kann, wobei das ja nur ein Ticket im Lostopf ist.
Genau. Also man kann die Steam Machine, vielleicht reden wir jetzt auch mal tatsächlich
über das,
was Wolfgang vorgestellt hat.
Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wir haben keine und wir hatten auch keine und wir haben auch weiterhin keine und wir haben nichts von Valve gehört. Nicht auf meldet euch nochmal Anfang des Jahres, was wir gemacht haben, nicht nochmal auf die Rückmeldung und nicht nochmal auf die oder der wiederholte Nachfrage und nicht nochmal auf deine Frage von gestern. Und das ging uns wohl nicht alleine so, weil wir sind ja neulich noch davon ausgegangen, als der Steam-Controller doch relativ breit verteilt wurde, dass man quasi da schon sieht, wer alles eine Steam-Machine kriegt. Das war überhaupt nicht der Fall. Damals war ja auch GameStar dabei, die hatten jetzt auch nichts und haben wiederum jetzt auch geschrieben, dass sie nichts mehr von Valve gehört haben. Und die einzigen in Deutschland, die eine Steam-Machine hatten, waren PC Games. Und darüber hat wiederum dann auch PC Games Hardware das Glück gehabt, gleicher Verlag, gleiches Gebäude, sich die noch stärker aus einer technischen Perspektive angucken zu können. Wobei die Zeit auch wieder knapp bemessen gewesen sein soll. Ich habe gehört, eine Woche Zeit. Ja, so. Komischer Launch, oder?
Naja, also genau, Launch ist, würde erstmal bedeuten, dass da tatsächlich irgendwas gestartet ist, was aber ja eigentlich noch nicht der Fall ist, denn aktuell ist es nicht so, dass man diese Steam Machine in irgendeiner Art und Weise kaufen kann, sondern es gibt seit Montag, ne, genau, gibt es die Möglichkeit, dass man auf einer Steam-Shop-Seite sich seine Steam-Maschinen rauspickt, beziehungsweise ne, die 512-Gigabyte-Variante, wo ich mich wirklich frage, was zur Hölle, in welchem Jahr sind wir hier, aber okay. Oder ja die tauschen, mit und ohne Controller oder die 2-Terabyte-Variante mit und ohne Controller kann man anklicken und sagen, bitte setzt mich, ich möchte mein Los in den Topf schmeißen, setzt mich da in die Lotterie mit rein. Man kann sich quasi ein kostenloses Ticket sichern, um an einer Lotterie teilzunehmen.
Und wenn man gezogen wird, muss man, wo habe ich sie, wo ist die Steam Machine, mindestens 1039 Euro dann zahlen, nämlich für die 512 Gigabyte Variante ohne Steam Controller.
Es kann natürlich auch sein, dass man sich für alle 4 Varianten in den Lostopf gibt, aber man nur für die 2-Terabyte-Variante mit Controller gezogen wird und dann darf man 1.428 Euro zahlen. Also man wird dann, ich meine, das ist jetzt erstmal eine Verlosung im Zeitraum von 3 Tagen. Wir nehmen jetzt wieder Mittwoch auf. Das heißt, es läuft noch bis Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr. Dann wird einmal gelost. Die Leute, die die Glücklichen, ist jetzt wertend, aber ich übernehme es jetzt einfach mal als gängige Formulierung für das Gewinn einer Lotterie. Die glücklichen Gewinner dieser Lotterie kommen dann in den Genuss eines Links, bei dem sie das Geld zahlen dürfen. In, ich glaube, 72 Stunden Zeit gibt Wolf. Dann wird die Steam Machine sich auf den Weg zu diesen Personen machen.
Genau, ab dem 29. Juni.
Das heißt, Anfang Juli ist wahrscheinlich dann wirklich mit Auslieferungen zu rechnen. Und wie es dann danach aber weitergehen wird.
Naja, und man kann sich wirklich für alle Varianten parallel bewerben? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Das habe ich gemacht. Also nicht, weil ich mich in irgendeiner Art und Weise für die Steam-Maschine interessieren würde. Dazu kommen wir dann ja noch.
Nicht, dass aber du am Ende vier kaufst, so wie ich damals den 98X 3D. Ja? Unverhofft kommt oft. Aber die Voraussetzung ist ja auch, dass dein Account bei Steam noch nicht negativ aufgefallen ist. Ist das der Fall?
Und soweit ich weiß, ist das so, ja.
Vor dem 27. April, also vor knapp 2 Monaten, dass du früher schon mal etwas gekauft hast und dieses früher ist definiert als vor dem 27. April. Allerdings muss es nicht Hardware gewesen sein, sondern es hat gereicht, wenn du DLC für ein kostenlos per Gutschein erworbenes Spiel.
Sie sagen auch, dass pro Haushalt nur eine Registrierung möglich sei. Das heißt, wer in einer großen Zocker-WG lebt, der darf sich schon mal mit seinen Mitbewohnern streiten. Aber Das hätte ich auch noch probieren können, ob das mit einem anderen Steam-Account im Haushalt funktioniert. Aber ich habe mich, wie gesagt, erfolgreich für alle vier Varianten da registrieren können. Einfach nur aus journalistischem Interesse, ob das eigentlich geht. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas bei rumkommt. Ich rechne damit nicht damit, denn naja, diese Preise sind auf der einen Seite gesalzen. Wenn wir die 500-GB-Version mal ausklammern, denn die finde ich ehrlich gesagt lächerlich, sondern die 2-TB-Version wählen, womit wir dann zum Beispiel auch die Parität zur PlayStation 5 Pro hätten und dann auch mit dem Controller, denn naja, bei jeder normalen Konsole ist ein Controller mit dabei, dann sind wir halt bei 1.400 €, die den 900 € der PS5 Pro gegenüberstehen, die in jedem Fall die stärkere
keine
Konsole ist.
Keine Steam-Spiele wiedergeben kann.
Aber keines, ja, also das ist die Debatte, die man wieder ewig breitreden kann. Ne? Aber es ist ein stolzer Preis. Und das werden dann auch, selbst wenn mir das angeboten wird, werden das personalisierte Angebote sein. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, hey, hier, ich habe eine, wer will. Also könnte ich, aber ich müsste sie selber kaufen und dann halt scalpen. Und dann könnte mein Steam-Account aber zumindest, bis eine Knappheit abgewendet ist, so wie ich das verstehe, dürfte ich keine neue kaufen mit meinem Steam-Account oder meinem Haushalt sogar.
Also ich denke auch, diese Diskussion um den Preis, es ist jetzt gekommen, wie es gekommen ist. Valve hat sich auch nicht entschieden, plötzlich 500 € aus eigener Tasche draufzulegen, um die Konsole in der Basisversion bei 799 € anbieten zu können und in der größeren dann bei 949 €. Nein, sie kostet immer über 1.000 € und in der Version, die ein bisschen mehr Speicher mitbringt und 512 GB, du sagst es, da ist ein OS drauf, da ist noch ein bisschen Cache, da passt halt nicht viel drauf. Und dann sind es halt direkt 1.360 oder 1.428 €, je nachdem, ob man den Controller schon vorher erworben hat oder nicht oder den alten nutzen will oder nicht und so weiter und so fort. Es ist halt wie erwartet so gekommen, dass sie mindestens 1.000 € kostet und schnell dann halt auch deutlich mehr. Und das wird ihr jetzt definitiv zum Problem werden. Wobei Valve ja halt auch durchblicken lassen hat, dass sie halt weiterhin wirklich massive Versorgungsprobleme haben, insbesondere mit Speicher. Insofern, vielleicht gibt es auch wirklich gar nicht so viele.
Genau, ich habe jetzt
Jan hier am Schnittpult, kleine Anmerkung für das nächste Segment. Da haben uns die Ereignisse inzwischen überholt. Valve hat bekannt gegeben, dass die Steam Machine im Handel nur mit einem 16 GB Modul ausgeliefert wird. Die Lotterie zwischen 2x8 und 1x16 GB gibt es nicht. Ja, aus Transparenzgründen lassen wir den nachfolgenden Abschnitt aber drin. Viel Spaß beim Zuhören, aber behaltet das bitte im Hinterkopf.
Ich habe jetzt über die erste Lotterie gesprochen, nämlich die, ob man überhaupt eine kaufen darf. Ich habe noch nicht die zweite Lotterie erwähnt. Denn wenn man dann eine kauft, dann wird man erst nach erfolgter Lieferung, wenn man das Teil zum ersten Mal einschaltet, erfahren, ob man zu den glücklichen Käufern einer Steam Machine gehört, die Dual-Channel RAM bekommen haben, oder ob die eigene Steam Machine nur mit einem einzelnen RAM-Modul im Single-Channel-Betrieb ausgestattet ist.
Ja, wobei man dann wiederum sich glücklich schätzen kann, dass The Verge in dem Fall ja Unrecht damit hat, dass sie behaupten, dass es sich um eine iGPU handelt, weil dann wäre das wirklich relativ schnell eine ziemlich große Katastrophe, ob man Single- oder Dual-Channel-RAM benutzt, weil das ja gleichzeitig auch der Grafikspeicher wäre. So haben wir eine Meldung dazu gemacht, die dann auch nochmal darauf verweist, dass sich ja Volker wiederum Anfang dieses Jahres ganz viele Plattformen angesehen hat, mit einem oder zwei RAM-Riegeln, als es einfach erstmal um die Frage ging, kann ich als Gamer jetzt mir einen neuen PC kaufen, erstmal nur einen Riegel nutzen und den anderen, den ich vielleicht gekauft habe, verkaufen oder kriege ich vielleicht einfach von, da teile ich mir einen guten Freund, einer guten Freundin, leiht er mir erstmal einen Riegel. Es ist wahrscheinlich keine Katastrophe, weil Volker hatte sich das ja auch mit relativ potenten Grafikkarten angesehen, wo dann die CPU eher mal das Limit darstellt und da hatten wir so, ja, höchstens mal niedrig zweistellige Verluste. Es wird in der Steam-Maschine wahrscheinlich wirklich keine Katastrophe sein, aber es ist halt trotzdem schon sehr seltsam. Ich meine, Valve hat es dann auch begründet eben mit der Versorgung. Also ja, sie haben gesagt, wir müssen halt kaufen, was wir kriegen. Ja, und wenn da uns einer was anbietet und wir sagen so, nö, vielleicht nächste Woche, dann wird er uns nicht nochmal fragen. Und
das ist ja, aber das, also es ist ja
die
okay.
Art und Weise, wie sie das machen, ist schon krass.
Genau, also ich finde es ja okay, wenn sie sagen, es geht halt gerade nicht anders, wir müssen das so nehmen. Dann ist es so, klar, können die Spieler können wir nicht ändern, können wir auch nicht forcieren von Seiten der Presse her. Ich finde es aber nicht in Ordnung, dass man da dann tatsächlich eine Lotterie gegenübergestellt bekommt und das so abgetan wird, als würde es in der Praxis keinen Unterschied machen. Also es sind verschiedene Spezifikationen, die Auswirkungen auf die Leistung haben. Und dann muss man das auch kennzeichnen. Also es wäre ja okay, wenn sie sagen, hey, hier, du hast jetzt ein Ticket gewonnen zum Kauf einer Steam Machine mit einem RAM-Riegel, Single Channel. Willst du die oder nicht? Und wenn nicht, dann hat man halt
Pech. Ja, auf der anderen Seite,
ne?
Aber ist das halt natürlich auch wieder Usus bei vielen anderen Systemen. Also du kriegst im Notebook, kriegst du ja immer, also du kriegst ja deine 16 GB DDR5, auch mit dem spezifizierten Tempo. Du kriegst ja auch in Notebooks immer eine 1 Terabyte SSD. Aber da weißt du ja, außer wenn du beispielsweise bei XMG dein Notebook kaufst, da kannst du dir ja wirklich das Markenmodell auswählen aus x verschiedenen. Aber ansonsten weißt du ja nicht, was du kriegst. Und dir wird noch nicht mal gesagt, dass du eine TLC oder eine QLC-SSD bekommst.
Du weißt nicht, wie viele Speicherchips drauf sind, wie die an die Bandbreite
ist. Insofern, das sind Geschichten. Das wird jetzt hier, was heißt aufgebauscht? Ich finde es auch nicht okay. Es ist aber nicht so schlimm, wie es erstmal klingt, weil es eben in dem Fall ist der RAM eben nicht der VRAM. Der hat sie immer 8 GB auf der dedizierten Grafikkarte, die einer 7600 nahe steht. Und
eine RTX 9070 hat da auch immer 4 GB, ne?
Ja, und es ist aber jetzt auch nicht etwas, was Valve jetzt als erster Hersteller der Welt macht. Ne? Und auch in Notebooks, also jetzt um da nochmal eine noch stärkere Analogie zu ziehen, kannst du dir halt auch bei vielen OEM-Maschinen nie sicher sein, in welcher Art und Weise du denn jetzt 16 GB RAM bekommst. Also da gibt es sicherlich auch Systeme, wo mal ein Riegel oder zwei Riegel drin sind. Da hatten wir damals auch Beispiele, glaube ich, genannt, als es generell um das Thema ging. Und da ist es dann ja eigentlich schon wieder theoretisch relevanter, weil die iGPU das möglicherweise auch als, oder wenn es wenn es nur eine iGPU hat, ist es halt auch VRAM, dann sind es aber meistens Office-Geräte und dann kümmert sich nur keiner drum. Und hier trifft jetzt halt aufeinander eine sehr interessierte Tech-Enthusiast-Community, die weiß, was Sache ist, und da ist es dann natürlich ein bisschen ungünstig. Aber ja, Valve hat jetzt hier nicht irgendwas plötzlich, sie haben sich keine Boshaftigkeiten ausgedacht, wollte ich nur sagen. Und ich muss die bei Gott nicht verteidigen. Aber ich meine, was sollen sie machen? Ne? Sollen sie schreiben, dein Gerät, du kannst jetzt eine Steam-Machine kaufen, aber es ist die mit einem Riegel?
Ja, das sollen sie machen. Also.
Ja, gut, okay. Ja, gehe ich mit. Also, über die Leistung, es ist, man muss auch da sagen, es ist wirklich so richtig umfangreiche Artikel. Wir probieren uns da selber noch ein Bild von zu machen. Vielleicht meldet sich ja Valve nochmal irgendwann. Wir haben uns da auch registriert. Du hast ja 4 Lose. Also ist mir natürlich, wäre mir das am allerliebsten, wenn du die privat kaufst, Fabian, und dann erstmal mir nach Berlin schickst oder
mir
selber
einen Artikel zuschreibst. Ja, also das wird nicht passieren, aber
und,
ich lasse mich beauftragen.
Also ich würde sagen, so, ja,
bitte. Ich würde zu den Leistungsbeurteilungen sagen, dass die sowieso komplett irrelevant sind, solange das Ding nicht FSR 4 hat. Ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, solange da nicht FSR 4 drauf läuft, ist das Teil komplett obsolet und dead on arrival. Also es spielt keine Rolle, es hat keine Marktrelevanz, solange FSR 3 zur Verfügung steht. Da kann die Leistung ausfallen, wie sie will, die ist so scheiße, mit einer 7600 und FSR 3, es ist egal. Aus der Perspektive heraus, dass man natürlich sagen kann, ja, wir sind Enthusiasten und nicht der Nabel der Welt, und das stimmt natürlich auch alles. Und so viele Leute spielen mit Notebooks oder auf dem Steam Deck, wo diese Leistung auch nicht
abrufbar ist. Ja, oder PS3 ist. Oder weiß der Geier was.
Und das, genau, und das stimmt natürlich auch alles. Aber wenn ich aus der Perspektive herangehe, dass ich sage, die Leistung ist mir eigentlich egal, dann muss ich dafür keine 1039, beziehungsweise eigentlich ja für das vollständige Paket 1428 Euro ausgeben. Also, dann kann ich mir auch ein Steam Deck holen, ganz ehrlich.
Oder ein Windows-Handheld, kommen wir gleich noch zu.
Ja, und ich meine, man kann sich da unfassbar zerreiben, weil dann hat diese Steam-Maschine natürlich diesen sehr, sehr tollen Formfaktor, dass sie im Endeffekt ein Würfel von 16x16x16 Zentimeter ist, also zumindest, ne, das ist die Hülle und das Ding passt da rein. Kriegt man das nachgebildet, wenn man jetzt einen PC selber baut? Nee. Kannst du vergessen. Mhm. Egal, was du anstellst, du wirst es mit einem Eigenbau-PC nicht hinkriegen. Dafür wirst du für 800 Euro einen PC bauen können, der leistungsstärker ist. Ja, ist kein Problem. Mhm. Ja, die Steam Machine ist bezogen auf die Leistung maßlos überteuert. Das ist, wie es ist. Man bezahlt für den Formfaktor. Man bezahlt nicht nur für den, man bezahlt auch dafür, dass sie halt diese ganzen, kann man das Konsolen-Features nennen, hat.
Mhm. Ja, schon, ne? Und mit SteamOS und der Fernseher geht mit an und du musst da nicht, also das kannst du ja auch alles dir irgendwie zurecht basteln und einrichten, aber hier hast du es halt out of the box.
Wir hatten ja letzte Woche schon drüber gesprochen, ich würde dabei bleiben, dass sie für Konsolenspieler eigentlich nicht interessant ist, weil die PlayStation 5 und auch die PlayStation 5 Pro, insbesondere die, das deutlich stärkere und bessere und rundere Gesamtpaket sind. Und ich würde auch dabei bleiben, dass sie für PC-Spieler nicht interessant ist, denn wenn man sagt, Formfaktor, Portabilität ist mir wichtig, Leistung ist mir egal, dann gibt es das Steam Deck oder andere Handhelds. Und wenn einem das aber nicht egal ist, dann kriegt man es selber besser hin. Und für mich ist die Steam Machine dann so, wie sie jetzt gekommen ist, zu dem Preis, zu dem Valve sie anbietet, ganz auch abseits der ganzen Kontroversen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, selbst wenn sie dann FSR 4 bekommt, ist sie dann nicht Fisch und nicht Fleisch. Und,
So, und aber, ist jetzt dieser Convenience-Gedanke, den sie am Ende aber durchziehen wollten, und um den Preis kommen sie halt dann aktuell leider Gottes nicht rum, es sei denn, sie subventionieren sie, ist das dann der Grund, warum es das Ding nicht als Barebone gibt? Weil das ist ja auch eine Stimme in den, sag ich mal, Tech-Bubbles, die halt laut gewesen ist, jetzt schon im Vorfeld und jetzt nach Bekanntgabe der Preise nochmal, die sagen, verdammte, verkauft mir das blöde Ding doch bitte ohne RAM und ohne SSD. Ich pack da sowieso mehr rein, habe ich alles rumliegen.
Das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht, warum sie das nicht machen. Denn ich habe auch das Gefühl, also natürlich leidet Valve unter den Preisen, die sie da jetzt aufrufen, selbst. Offensichtlich nicht genug, dass sie sich mal wagen, von ihrer 30% Steuer auf den gesamten Markt für PC-Spiele irgendwie was abzuschwacken, um die Konsole ein bisschen zu subventionieren. Denn da sagen sie, nein, religiös sind wir gegen Subventionen, ist keine gesunde Geschäftspraxis. Die 30% Steuer auf den Markt ist es, aber Subventionen für die PC-Konsole sind es nicht. Kann man jetzt auch wieder sich die Köpfe drüber einschlagen. Das passiert auch gerade, während wir hier sprechen, unter der News, die Max dazu geschrieben hat. Aber machen sie nicht, ne? Weil dann könnte sich Game nur 3 Villen im Jahr leisten.
Ja, jetzt 4. Greifst du das auch noch auf. Meine Herren, ja. Das ist, halte ich ja auch immer für ein bisschen okay. Ich meine, klar, nicht nur der Convenience-Gedanke, dass man das Ding gleich einmachen. Also ein bisschen wie so ein Einwegglas sieht es ja. Nein.
Habt ihr in Berlin viereckige Einmachgläser?
Ja, was wir hier alles haben, das kannst du dir im Traum nicht ausmalen. Auf jeden Fall habe ich hier 20,1 Grad im Keller, ne? Insofern komme ich hier neidisch. Nicht irgendwie doof um die Ecke.
Ich habe 28 hier im Zimmer.
Ja, großartig. Was wollte ich denn gerade sagen? Also man müsste natürlich dann auch noch SteamOS sich downloaden auf einen USB-Stick, der bootbar ist, und installieren. Und also das ist natürlich ein Rattenschwanz dran, ne? Dass ich das nicht vorinstalliert aus dem Karton greife. Aber die Enthusiasten sagen dann natürlich auch wieder so, hey, ne, interessiert mich nicht. Klar, dann hast du Leute, die kaufen aus Versehen das Barebone, weil keiner weiß, was das bedeutet. Ist ja auch doof. Ich verstehe ja auch das wiederum. Ne? Auf der anderen Seite habe ich auch oft gelesen und da gehe ich auch mit. Ich meine, den Mediamarktkäufer, der Technik aus dem Mediamarkt kennt, den haben sie jetzt mit dem Ding sowieso noch nicht abgeholt.
Ja, der wird sich die PlayStation 5 Pro kaufen und mehr Leistung für weniger Geld bekommen.
Deswegen, ich verstehe es auch nicht. Ne? Gib den Leuten, also ich meine, dass man das Gehäuse nicht als solches verkauft, ne? Weil das ist, ja, das verstehe ich. Ne? Das ist halt die Steam-Machine. Aber dass man das als Barebone verkauft und sagt, ja, okay, dann schmeiß halt deinen, du willst die unbedingt haben, aber nicht zu dem Preis, dann hast du sie günstiger ohne Speicher und dann schmeiß deinen Desktop weg, nichts lieber als das, nimm da die SSD und den RAM raus und pack sie bei uns rein und steig auf Linux um, verstehe ich nicht.
Gerade, zumal Valve ja sowieso so stark betont, dass sie da nichts subventionieren. Was ja zwangsläufig heißen muss, dass sie auch, wenn sie das Ding ohne SSD und Speicher verkaufen, keine Miesen machen. Ja. Man könnte jetzt noch die Frage aufstellen, wie viel gibt es denn überhaupt? Denn das wissen wir nicht. Es kann ja durchaus sein, dass das hier so ein halber, ja, Paper Launch ist ein böses Wort.
Ja, da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ne? Das ist vielleicht, dass sie verkaufen mal was und dann war es das für dieses Jahr.
Genau, ne? Es kann sein, dass hier ein paar tausend Geräte zur Verfügung stehen, die Wordwolf dann auch komplett und ganz zusammen und nicht nur als Barebone, sodass es immerhin irgendwie ein paar tausend Steam Machines auf der Welt dann gibt. Die werden jetzt einmal angeboten und dann kann man sich danach wieder auf eine Warteliste setzen, so wie das jetzt beim Steam Controller der Fall ist. Und beim Steam Controller wissen wir, wer sich jetzt auf eine Warteliste setzt, der kann frühestens im Januar 27, wahrscheinlich eher Februar, März, damit rechnen, dass er das Angebot zum Kauf bekommt. Es würde mich absolut nicht wundern, wenn das bei der Steam Machine jetzt genauso passiert. Und wenn sie halt ohnehin in so einer begrenzten Lage sind, was die Verfügbarkeit angeht, dann würde das für mich, und das wäre eigentlich das einzige Argument, das ich mir gerade, ja, das mir irgendwie greifbar erscheint, dann würde es Sinn ergeben, keine Barebones anzubieten, sondern vollständige Steam Machines.
So, und dann haben wir das Thema, was wir letzte Woche auch schon angesprochen haben. Es sieht aktuell dann doch danach aus, dass die Steam Machine ja einerseits am hohen Preis krankt, aber nicht nur das, sondern höchstwahrscheinlich auch daran, dass sie einfach wirklich schlecht verfügbar sein wird. Ich gehe davon aus. Ne? Das wird kein Massenphänomen dieses Jahr werden, weil es einfach zu wenig Ware gibt. Und das wiederum ist natürlich wirklich schade für die Plattform, die im Vergleich zur ersten Steam Machine, die unter Linux lief, wo nur Native Linux Spiele vor 15 Jahren wiedergegeben werden konnten, die es quasi nicht gab, ist es so weit gekommen durch Steam mit Proton, durch das Steam Deck. Man müsste jetzt auf breitem Feld könnte man zeigen, was damit alles möglich ist, zu einem relativ niedrigen Preis, weil man sich ja bei der Hardware wirklich auf ein absolutes Minimum beschränkt hat. Und das wird man dieses Jahr nur ganz schwer hinbekommen. Klar, es wird immer weiter Tests und Videos und Nutzer geben, die davon berichten und so weiter und so fort. Aber dieses Momentum, sagen hier, wir haben was und das ist preislich auch im Vergleich zu den Konsolen, den klassischen Konsolen, ist es ja vielleicht sogar noch attraktiver, ne? Oder auf dem gleichen Niveau und du hast halt Vor- und Nachteile und guck dich das mal an und Linux Gaming und das ist irgendwie, ja, so ein bisschen, so ein rebellischer, da werden sie sich bei Valve halt auch in den Hintern beißen, ne? Und das ist, ich meine, vielleicht auch derjenige, der letztes Jahr verschwitzt hat, irgendwie ein LTA für Long-Term Agreement für Speicherkauf abzuschließen oder schon vor 2 Jahren. Oder das finde ich persönlich an der Sache schade, egal wie ich jetzt aktuell zu dem Produkt stehe. Aber ich glaube, da geht dieses Jahr wirklich viel Potenzial, kann da nicht gehoben werden, um mal zu zeigen, was da möglich ist mit den Einschränkungen, die es gibt, dass eben doch nicht alle Spiele laufen. Und so weiter und so fort, aber es, ja.
Es geht halt alles unter, das spielt alles.
Ja. Ne? Ja. So. Und darf ich damit zum letzten Thema überleiten, bevor wir am Ende noch eine kurze Frage beantworten diese Woche, weil das, oder wolltest du noch was zu Steam
sagen? Ich wollte gerade, also wir haben ja hier einen Kernvergleich, der mir gerade eingefallen ist, das erzähle ich jetzt noch. Ich habe mir mal gerade den Preis der Steam Machine für 512 GB geschnappt, also sagen wir mal gerundet 1.000 Euro. Und wenn wir sie mit 2 Terabyte nehmen, dann sind wir ja bei 1.360, also ne, so 240 Euro mehr oder was, 220 Euro mehr, so. 320, Entschuldigung. Das sind 320 Euro für 1,5 Terabyte. Ich dachte, das ist ja fast Apple-Preis. Also bin ich kurz hin und habe mir den Mac Mini rausgesucht auf der Apple-Website. Aber wenn ich da von 512 GB auf 2 Terabyte gehe, dann bezahle ich tatsächlich 750 Euro. Das heißt, tatsächlich verlangt Valve nur halb so viel Geld für 1,5 Terabyte, wie das Apple tut. Also eigentlich.
Ja, aber die Steam-Maschine ist halt auch 8-mal so groß. Nee, 8-mal ist es nicht. Aber, oder ist es, ich weiß es nicht. Ja. Stichwort, ja, es geht alles, wie hast du es gerade formuliert? Es geht alles unter. Das Gleiche ist ja der Fall, zumindest meiner Meinung nach, mit dem, was Intel dieses Jahr macht im Gaming-Handheld mit Windows. Und dann zukünftig auch mit Linux, weil da wollen sie jetzt ja auch mehr dran arbeiten, dass das besser wird. Mit den Intel Arc G3 und G3S Extreme SoCs. Das sind ja die Panther-like, also Core Ultra 300 Ableger, die explizit auf den Einsatz in Gaming-Handhelds abgestimmt wurden, indem man ihnen in erster Linie CPU-Kerne gestrichen hat, ein bisschen Takt, ein bisschen Speichertakt, aber die große 12XE oder 10XE3 iGPU Arc B390 oder Arc B370 gelassen hat. Und ich hatte mir im Notebook schon neulich mal angeguckt, was passiert, wenn man nur 10 Watt TDP so einem großen Panther Lake Core Ultra 300 Chip lässt in Spielen, und dann war das wirklich bodenlos, und durch die Modifikation, also sind wirklich neue Chips mit kleineren CPU-Teils, kann jetzt die mobile Plattform bis auf 8 Watt runter. Und da ist diese Woche das Embargo gefallen auf Tests. MSI, nein, Intel hat weltweit an Medien, YouTuber, weiß der Geier was, die halt da auserwählt wurden, sich das anzugucken, das MSI Claw 8 EX AI Plus verteilt. Da ist der Intel Arc G3 Extreme drin mit der großen iGPU. Und das habe ich mir dann diese Woche angeguckt. Und das Problem bei diesem Gerät ist, es ist schon gelistet im Handel. Es kostet, weißt du es, Fabian?
Ich will es nicht wissen.
1649 Euro. Ja, wo wir dann eben wieder beim Thema sind. Viel Potenzial, aber preislich aktuell sicherlich mit gedämpftem Markterfolg. Ich habe mir das angeguckt, der Test ist online seit Dienstagmittag, auch direkt im Vergleich zum ROG Xbox Ally X mit Ryzen, Achtung, in dem Modell ja exklusiv AI Z2 Extreme, also dem aktuell schnellsten Handheld mit AMD-Chip. Der Sprung in der Leistung ist wirklich wie erwartet groß. Die weniger CPU-Kerne, die stören halt in dem Segment nicht, weil es ist nie die CPU-Leistung, die einem in Spielen fehlt. Es ist halt, gut, ich habe mir jetzt Anno 117 im Late Game jetzt nicht angeguckt, aber das ist, glaube ich, auch nicht das, was man unbedingt auf diesem Handheld spielen würde. Auf jeden Fall, der Sprung ist groß, 40%, 50%, 60% mehr FPS, oder auch das ist durchaus beachtlich, wenn ich kann die TDP halt halbieren gegenüber dem, was ich bisher auf dem AMD-Handheld gemacht habe, oben raus, und habe die gleiche Leistung, wie ich damit bisher erreichen konnte, maximal, habe ich halt bei halbem Verbrauch und damit doppelter Laufzeit.
Ja, sogar ein bisschen mehr Leistung, ne? Also es ist wirklich beachtlich.
Ja, es kommt halt auf die Spiele drauf an, da war ja auch schon Geheul, weil ich habe mir nicht so viel angeguckt. Und das war wirklich mal wieder ein Musterbeispiel, wie es nicht laufen sollte. Es war ja schon so ein bisschen komisch, dass die G3 Chips vor der Computex angekündigt wurden, und da hatten wir auch eine Information bekommen, dass Donnerstag vor der Computex wird da das Embargo drauf fallen, und dann fragt man natürlich, okay, wann gibt es da Infos, und dann gab es keine Infos. Dann hat Intel gesagt, ja, gibt's nicht. Geht dann alles online, wenn das Embargo fällt. Dann denkst du, hä? Also warum denn aber? Ich meine, wir sind alle am Koffer packen. Es gibt genug vorzubereiten, auch schon, wir haben ja schon so viel Inhalte für die Messe in der kommenden Woche unter Embargo, wo man sich schon drum kümmern kann. Warum stellt jetzt Intel was vor mit Ankündigung vor der Messe, aber gibt keine Infos raus, sondern sagt, ja, guckt halt 15 Uhr bei uns ins Presseportal. Haben wir dann gemacht. Gut, dann ist die Messe verlaufen, da hat es Intel, glaube ich, gar nicht mehr groß erwähnt, auch auf der Keynote war es, glaube ich, kein Thema. Und dann hieß es irgendwann, ja, da wird es Tests geben. Wird es Tests geben? Da fällt das Review-Embargo, fällt dann am 23. Juni und ihr seid auserwählt, ihr kriegt ein Muster. Und dann habe ich letzte Woche Montag, dann hat man ja immer noch mal so einen Call, da muss man dann, was heißt muss man, nimmt man dann noch mal teil, kriegt in der Regel noch mal das erzählt, was man ja schon wusste. Und da hörte ich dann, dass in den USA die ersten Outlets ihr Muster bekommen hatten. Und dann denkt man, na gut, okay, ne, die Geräte sind zwar in China oder Taiwan gefertigt und gehen dann erstmal in die USA. Insofern kriegen die dann halt eher was, aber dann gibt es die Woche was. Und dann fragt man halt Intel Deutschland, was ist denn? Ja, haben wir noch nichts. Und letztendlich kam dann das Muster am Samstag, späten Vormittag, zu mir privat zugestellt, weil Zustellung im Büro wäre an dem Tag, die Paketdienstleister wissen, dass wir da in der Regel nicht sind, deswegen stellen die auch gar nicht zu am Wochenende, da kann man sich um den Kopf stellen, da steht einfach im System, Samstag fahren wir da nicht hin, also habe ich das zu mir privat schicken lassen und hatte dann effektiv den Samstag zum Einrichten, das Ding hat Updates gezogen, das kann man sich gar nicht vorstellen, in allen Dimensionen, Firmware, MSI-Software, Treiber, Windows, Spiele, you name it. Und dann hatte ich letztendlich den Sonntag und den Montag, bis ich mich dann für eine Veranstaltung Dienstag in Prag auf den Weg gemacht habe. Das habe ich auch diesmal so ein bisschen im Artikel. Da muss ich auch mal wieder zu zeigen, ich habe hier keine Heldentaten vollbracht. Aber unter welchen Bedingungen man teilweise hier was macht und warum es dann manchmal auch nicht ganz so ausführlich ausfällt, auch wenn ich in dem Fall wieder der Ansicht bin, dass am Ende doch was rausgekommen ist, mit dem man arbeiten kann. Also ich habe dann zum Beispiel den Akkutest auf der Fahrt nach Prag gemacht. Da wollte ich eigentlich mit der Bahn hinfahren, aber immer montags fährt die Bahn leider nicht, weil da ab Dresden die Strecke voll gesperrt ist. Also bin ich letztendlich Auto gefahren und habe dann auf der Rückbank Akkutest laufen lassen. Und dann im Hotel das zweite Nacht nochmal, habe die Fotos im Hotel gemacht, habe bis 00:30 Uhr nachts im Hotel gesessen, um einen Test zu schreiben anhand der Benchmarks, die ich am Wochenende und am Montag bei Reisevorbereitungen nach Prag gemacht habe und so weiter und so fort. Ja, Jan, jammer nicht so viel. Nee, soll kein Jammern sein, aber ihr wollt ja auch immer mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen haben und dafür ist der Podcast da. Also, verrückt, dafür hatten die Steam Machine Tester echt noch eine Menge Zeit mit einer Woche und auch das war eigentlich letztendlich viel zu knapp, um sich das noch viel detaillierter alles anzugucken. Wenn als es vielerorts dann, ich finde schon. Ja, weil man macht ja auch, es ist ja immer, man wartet ja nicht darauf, dass man die Steam Machine kriegt und hat die Woche nichts zu tun ansonsten. Ja? Und ja, gut. Aber nochmal zurück zu den Intel-Handhelds. Es gibt jetzt ja auch die Ankündigung von, wie heißen sie, One X Player. Die bringen den One X Player 3. Den gibt es dann schon ab 1438 US-Dollar statt 1799 US-Dollar wie den MSI Claw 8. Ist ja immer Steuern noch nicht drin. Also der dürfte dann ein bisschen günstiger werden. Aber ja, wirklich eine tolle Plattform. Richtig performant. Aktuell hat Intel im Handheld-Format dann ja auch noch den Vorteil, dass es da Access 2. So, worauf hatten wir uns geeinigt mit der Community letzte Woche? Das war nicht so eindeutig, oder? Wie wir das nennen sollen.
Ich finde halt ehrlich gesagt XESS blöd, weil ich dann SS sagen muss. Aber bei dir
das ja, also, ist es eigentlich nicht jetzt anders. Access. Ja, es ist ja Access, der Zugang zu mehr FPS, habe ich gelernt. Also es ist Access 2, okay. Was besser ist als FSR 3.1. Man hat außerdem Multi-Frame Generation, während die AMD-Plattform ja aktuell bei FSR 3 Frame Generation steckt. Und ja, es ist ein tolles Gesamtpaket. Man kann nicht so einfach Linux drauf bügeln, was für viele, die so ein Handheld aktuell haben, dann doch the way to go ist, weil es ist auch da, das muss ich dann auch sagen, wenn man das erste Mal das bootet, hat man so eine MSI-Fullscreen-Oberfläche, wo man ja denkt, ich krieg doch eigentlich erstmal den Xbox-Mode, den neuen. Ja, den hat man auch. Also man kann sich das alles schön einrichten, aber es ist halt weiterhin alles andere als intuitiv. Das ist mit SteamOS dann doch eine ganz andere Welt. Auch wenn man dann erstmal wieder frickeln muss, dass man was anderes hat, außer SteamOS, also Steam-Spiele. Und ja, insofern, das ist der Nachteil, dass die ganze Linux-Schose auf den Windows, auf den Intel Gaming-Handhelds halt einfach nicht so funktioniert oder ja schlecht funktioniert im Vergleich zu den AMD-Plattformen, wo das halt meistens gar kein Problem ist. Aber ansonsten super schnell, gute Laufzeiten. Was heißt gute Laufzeiten? Ne? Also mit 35 Watt läuft es genauso lange wie ein AMD-Handheld mit 35 Watt, aber es ist halt mit 17 Watt so schnell wie ein 35 Watt AMD-Handheld und läuft dann doppelt so lang. Aber es kostet 1.500 € plus.
Also das ist genau, ich bin ja im Handheld-Game wirklich nicht drin. Ich habe eigentlich keinen Plan von Tuten und Blasen in dem Bereich. Ja. Deswegen frage ich mich jetzt auch, die Akkulaufzeit, die hast du dir mit den vollen 35 Watt gar nicht angeschaut oder wie? Also zumindest nicht hier im Diagramm.
Nee, kann ich gerne noch machen. Ja, ich gehe ja mal, also es ist, ihr habt ja gerade erzählt, unter welchen Gesichtspunkten.
War kein Vorwurf, aber war eher eine Frage von wegen, hast du das nicht gemacht, weil das eh ein irrelevanter Use Case ist, meinst
Faulheit.
Du?
Faulheit. Okay. Komplett. Okay. Ja. Mache ich nachher. Es lädt gerade. Ich mache das noch. Das ist nun wirklich jetzt nicht so das Thema. Ja, ich bringe dir diesen Benchmark noch.
Und, ich werde es nicht kaufen. Ich wundere mich nur, wie die Akkulaufzeit hin wäre mit 35 Watt. Aber gut.
Weil ja, nochmal die Hälfte von 17, wobei natürlich immer ein bisschen gleich bleibt. Ne? Das Display ist bei 13, 17 und 35 Watt. TDP läuft das Display ja immer. Aber ich liefere das. Fabian, ja, wenn ich dir einen Wunsch mehr erfülle, dann den.
Oh Gott. Zum anderen, also das Teil kommt mir schon sehr wuchtig und groß und schwer vor, also auf den Bildern zumindest.
Ja, also klar, das ist ja auch eine Diskussion in den Kommentaren. Es ist ja nochmal deutlich, also ich habe leider kein Steam Deck hier für den Vergleich gehabt. Wir haben eins in der Redaktion, das hatte ich jetzt aber, als ich das Gerät hier hatte und weil ich am Montag dann auch gar nicht in der Redaktion war, sondern direkt aus dem Süden Berlins nach Prag abgereist bin, konnte ich das nicht kurzfristig noch nebeneinander stellen. Es ist halt deutlich größer als das 7 Zoll Asus-Gerät und man muss die Tatsache, dass das Display unten aus dem Chassis raushakt, schon mögen oder ignorieren können. Also hübsch finde ich es jetzt auch nicht.
Nee.
Aber ja, schwer, ich finde, das ist okay. Also ja, man muss es halt so auf dem Schoß halten, würde ich sagen. Also im Bett auf dem Rücken über einem wird anstrengend mit der Zeit. Aber das wird es auch, wenn du gar nichts in der Hand hast, ehrlich gesagt, und deine Arme nach oben streckst.
Okay. Ja. Und eine andere Frage, die ja schon in den Kommentaren, glaube ich, aufkam.
Ja, weiß ich nicht, was
das kommt. Das Gerät jetzt? Stand doch unter NDA und dann nimmst du es einfach in die Öffentlichkeit mit auf eine Reise.
Also, ja, genau. Also die Sache ist ja die Frage ist, wie öffentlich ist es, wenn ich zu Hause von der Haustür zum Auto das Gerät auf die Rückbank mit abgedunkelten Scheiben lege und es lag ja, ich habe ja gelogen, das war ja nur für dieses kurze kleine GIF auf der Rückbank. Es hat eigentlich im Fußraum gelegen, damit auf keinen Fall Sonne rauffällt und die Ergebnisse verfälscht. Also mir ist es nicht untersagt, das Gerät bei mir zu tragen. Ja, laut NDA.
Was auf der, so auf der Rückseite das, ist, glaube ich, so ein MSI-Logo. Das ist überklebt mit so einem gelben, was ist das?
Ja, es ist Kreppband gefühlt. habe ich mich auch gefragt, warum das da ist. Ich glaube, weil das Logo so ein bisschen glänzt, damit es nicht weiß ich nicht.
Was meinst du, dass es keine
Kratzer kriegt? Ich weiß
damit es nicht auffällt in der Öffentlichkeit, dass da ein neues MSI-Handheld unterwegs
ist. Ja, ich kann dir allerdings auch noch, also hier jetzt wirklich Hosen runter, in Prag habe ich ein bisschen Fußmarsch vom Hotel entfernt geparkt, kostenoptimierend. Und von da habe ich das Gerät, weil es den Akkutest noch, weil der noch lief, als ich ankam, habe ich es nicht in den Rucksack geschmissen, weil ich Angst hatte, dass ich dann, was heißt, dann hätte ich ja irgendwelche Dumpsticks und irgendwas hätte ich dann berührt. Und deswegen habe ich es dann in der Hand zum Hotel getragen. Und X war voll von Fotos dieses Gerätes, Paparazzis. Ja, ich bin wirklich die letzten Meter, wusste ich gar nicht mehr, ob ich es schaffen werde. Nein, also, ja. Ich fand die Rückfrage ganz, ich weiß nicht, ob sie ernst gemeint war. Das Gerät war ja nicht geheim. Das Ding ist zur Computex vorgestellt worden. Das von MSI, das Einzige, was noch geheim war, war die Leistung. Also, was ja insofern, das Intel hat ja selber schon 45 Gaming-Benchmarks gezeigt. Also, es ist wirklich.
Es war nicht das iPhone Fold, ne? Es war
das genau. MSI. Und toi, 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 ich habe es auch nicht in der Bar liegen lassen.
MSI Claw 8 EX AI Plus.
Ja, ja. Schon cool, aber 1649 Euro, ne? Meine Herren. Ah, es gibt Leser, die haben sich schon bestellt. Ja, finde ich auch, also ja, es ist ein gutes Gerät. Und ja, es ist groß, aber 8 Zoll ist dann halt auch schon nicht mehr Mäusekino für ein Handheld. Ne? Das ist schon, man sieht schon was. Und es hat ja Full HD Plus, also 1920 mal 1200. Ja, da erkennt man auf 8 Zoll dann auch schon ein paar Details. Ja. Fabian, kommen wir zum letzten Thema. Du hattest noch eine Frage, die wurde uns per PM gestellt.
Ja, ganz kurz und schmerzlos. Wir rufen ja ab und zu mal noch dazu auf, dass man uns hier im Podcast auch Fragen stellen kann zu allerhand Themen, die Redaktion so beackert. Und hier war eine Frage: Wie steht ihr zu den RAM-Kompatibilitätslisten der einzelnen Mainboard-Hersteller?
Ah, jetzt reißen wir es wieder ein.
Ignoriert ihr sie? Thema. Haltet ihr sie für sinnvoll? Mir sind die komplett Schnuppe. Wäre mal schön, eure Meinung zu hören. So, Jan, möchtest du anfangen?
Ja, ich schließe mich der Meinung, die du dem Zuhörer ja schon per PM zurückgespielt hast, an. Ist mir auch wurscht.
Also der Fragesteller selbst räumte ein, dass es ihm komplett Schnuppe ist, aber ich glaube, der war vielleicht verunsichert, ob ihm das komplett Schnuppe sein darf. Ich habe ihm dann schon mitgeteilt, es ist mir auch komplett Schnuppe. Du hast einen Podcast, der zu Protokoll gegangen ist, es ist uns komplett Schnuppe.
Ja, also ich erinnere mich ja noch an die Anfangszeiten von Computerbase. Lieber Fabian, da bist du nur mit der Blechtrommel um Weihnachtsbaum gerannt. Wir sind ja ganz groß geworden gewachsen am Anfang mit CPU- und Mainboard-Tests. Da waren Mainboards ja auch noch richtig spannend. Fabian, da hatte man 15% Gaming-Leistungsunterschiede aufgrund eines anderen Chipsatzes. Lass es 10% gewesen sein, aber sowas gab es. Und damals, da gab es noch Nanya-Speicherchips bzw. RAM, da gab es wirklich Systeme, die liefen dann einfach mit bestimmten Speichermodulen nicht. Und da war es doch durchaus hilfreich, mal zu gucken, mit was man überhaupt, gab es überhaupt schon Online-Widerrufsrecht? Gab es da schon Online-Handel? Ich erinnere mich da kaum noch dran zurück. Also ich glaube, das war halt einfach wirklich eine Katastrophe, wenn man da das Falsche gekauft hat. Und es hat halt auch oft nicht funktioniert. Aber mittlerweile würde ich sagen, braucht man das nicht. Und wenn man dann Vollbestückung mit 4 Modulen macht, hilft einem die Liste dann auch nicht mehr weiter. Zumal wir so häufig speicherrelevante Updates mittlerweile haben, die man ja, ach Fabian, noch ein kleines Thema, ein Info hier an der Stelle, die man ja aktuell auch wieder auf der asus.de-Webseite, kriegt man ja auch wieder für alle Mainboards BIOS-Updates ohne VPN und schieß mich tot, weil die beiden dürfen ja wieder verkaufen und ihre Seiten sind wieder da. Ja, nach 4 Monaten, sie haben sich irgendwie geeinigt, man weiß noch nicht wie, wahrscheinlich zahlen sie eine ganze Menge, aber nicht ganz so viel, wie Nokia am Anfang wollte. Also Acer und Asus dürfen wieder Vertrieb und Marketing in Deutschland betreiben. Und ja, deswegen kriegt man da auch ja bei Asus wieder alle 2 Wochen gefühlt ein neues BIOS für ein neues Mainboard oder auch für ein altes Mainboard. Und das ist doch alles so im Fluss. Werden die immer gepflegt, die Mainboard? Die Kompatibilitätslisten mit jedem Update? Ich weiß es nicht. Ja. Also wir nutzen das nicht. Vielleicht würde uns der ein oder andere Ärger erspart bleiben, wobei auch das mittlerweile seltener geworden ist. Solange du da nicht OC machst ohne Ende oder ja, Vollbestückung mit verschiedenen Modulen, läuft das doch eigentlich. Wie seht ihr das? Generell, ja, Feedback. Also ihr sitzt doch sowieso alle drin in der Hoffnung, dass euch das irgendwie, dass Montag wird und Temperaturen fallen. Feedback zu allen Themen, die wir besprochen haben. Insbesondere jetzt an die RX-7000-Inhaber. Wie erleichtert seid ihr? Wie freut ihr euch, dass es jetzt wirklich so weit ist? Oder sagt ihr euch, nee, also die 10% Leistung, die haben wir bisher, habe ich die gut mitgenommen. Ich werde bei FSR 3.1 bleiben. Steam Machine, gut, wird diskutiert ohne Ende. Wir bündeln das nochmal. Ja, wie seht ihr das? Ist es der Preis, der krankt? Ist es die Hardware? Thema Barebone? Oder eigentlich eine coole Sache, aber? Oder super?
Ich bin ja wieder noch zwiegespalten, was die Sonntagsfrage diese Woche angeht. Wird es FSR 4 für RX-7000 oder wird es die Steam Machine? Eventuell werden Podcast-Hörer darauf Einfluss nehmen können, wenn sie einen Kommentar unserer Podcast-Meldung ablassen.
Ja. Ja, das ist doch eines der schönsten Enden in 175 Folgen CB-Funk, die wir bisher hatten. Ihr habt es in der Hand, ja, die Botschaft. Fabian, bei inzwischen 20,3 Grad, also du siehst, auch hier wird es wärmer. Ja,
ungeändert 28, ja. Guck mal, bei mir wurde es nicht wärmer.
Ja, also ich wünsche dir, dass du irgendwie gut durch die Woche kommst da im Südwesten. Es wird leider Gottes wirklich heiß, heiß, heiß. Wir wissen alle, was darauf Einfluss hat. Es wird die Tage dann auch im Vergleich zu den letzten Nächten, die Nächte im Vergleich zu den letzten Nächten leider auch nicht kühler. Also ich wünsche dir und allen Zuhörern, bleibt gesund, kommt da irgendwie gut durch, denkt ans Trinken und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Hoffentlich alle gesund und munter bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.